Matthäus 7, ab Vers 7. Wer eine Bibel braucht, kann sich gerne eine ausborgen hinten. Lass uns gemeinsam lesen, diesen Abschnitt, Verse 7 bis 11. Bittet, und es wird euch gegeben werden. Sucht, und ihr werdet finden. Klopft an, und es wird euch geöffnet werden. Denn jeder Bittende empfängt, und der Suchende findet, und dem Anklopfenden wird geöffnet werden. Oder welcher Mensch ist unter euch, wenn sein Sohn ihn um ein Brot bittet, ihm einen Stein geben wird? Und wenn er um einen Fisch bittet, wird er ihm eine Schlange geben? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater, der in den Himmeln ist, Gutes geben denen, die ihn bitten? Und das steht hier im Griechischen in einer andauernden Zeit, in einer fortdauernden Zeit, also eine andauernde Handlung, etwas, was ständig passiert, etwas, was wir ständig tun, eine Beziehung, ein Lebensstil. Also bittet immer zu und es wird euch gegeben werden. Beständig, immer wieder. Und sucht fortwährend und ihr werdet immer wieder Neues finden. Und klopft an und es wird euch ständig aufgetan werden. Damit könnt ihr rechnen. Damit sollt ihr rechnen. Ist das eine wunderbare Einladung, die wir von unserem Herrn und Gott haben? Wie lest ihr diese Verse? Ja, bitte und es wird euch gegeben werden, sucht und ihr werdet finden, klopft an, wird euch geöffnet werden. Okay, gut, alle hopp, alle gut. Nehmt zur Kenntnis und lest weiter. Oder seid ihr begeistert? Lasst diese Worte euer Herz berühren. Das ist unglaublich, was Jesus uns hier sagt. Unser Schöpfer, der ewige, der allmächtige Gott, der unerforschlich ist, der heilig ist, der einzigartig ist, der ganz allein in der ganz eigenen Kategorie nur für sich ist, der alles tun kann, was er will, der alles geben kann, was er will, der völlig souverän ist, völlig unbeschränkt ist. Er gibt uns diese großzügige, weite Einladung und Ermutigung hier. Er sagt, kommt, bittet, sucht, klopft an und ich werde da sein. Ich werde euch hören und ich werde reagieren. Ich werde mich finden lassen von euch. Er ist ewig. Es gibt immer mehr von ihm, ganz egal, wo du gerade stehst in deiner Beziehung mit Gott. Es gibt mehr von ihm und er sagt, ich werde mich tiefer entdecken lassen von dir, wenn du mich suchst. Wir stehen alle noch so ziemlich am Anfang. Und wenn du anklopfst, dann werde ich dir öffnen. Ich werde für dich da sein. Oh, was für ein Angebot. Ein Beziehungsangebot, ein Gemeinschaftsangebot von unserem wunderbaren Vater. Dem perfekten Vater, einem persönlichen Vater. Und er ist so viel besser als wir irdischen Väter. Ich meine, das ist mein Herz. Ich möchte gern immer da sein für meine Kinder und ich sage es ihnen manchmal auch. Aber in der Praxis bin ich dann doch nicht immer da und nicht immer verfügbar. Manchmal zu beschäftigt oder zu abgelenkt, manchmal vielleicht sogar genervt. Oh, jetzt nicht mein Kind, ich arbeite gerade oder ich telefoniere gerade. Und wir träumen von dieser Beziehung, von dieser intimen, vertrauten Beziehung, wo die Herzen einfach so ineinander überfließen, wo man total offen ist, total vertraut ist und wir gar nichts zurückhalten von dem, was wir sind. Aber dann sind wir doch öfter irgendwie schüchtern und verklemmt, ängstlich, distanziert. Weiß nicht, wie es euch geht, ich bin zumindest manchmal so beziehungsbehindert. Und das kann auf der Seite des Papas sein, das kann auf der Seite des Kindes sein oder von beiden, dass wir nicht so aus uns herausgehen, wie wir könnten. Und dann natürlich, ich als irdischer Papa, ich bin sehr beschränkt, eingeschränkt, auch Bitten zu erhören. Ich habe limitierte Ressourcen an Geld, Zeit, Begabungen auch. Aber wenn wir an Gott denken, Gott ist völlig frei von diesen sozialen Behinderungen und er ist auch völlig frei von irgendwelchen Einschränkungen. Und seht ihr, er ist hier total freigebig, er ist hier total offen, total willig und fähig. Und er sagt, wer von euch irdischen Menschen, von euch gefallenen Vätern, mit all diesen Einschränkungen, die wir haben, wenn sein Sohn ihm um ein Brot bittet, wer wird ihm einen Stein geben? Papa, ich habe Hunger, kannst du mir bitte ein Stück Brot geben? Hier, Kind, ist ein Stein, beiß dir die Zähne aus. Und wenn er ihn um einen Fisch bittet, Papa, darf ich ein Fischbrötchen haben? Wird ihm eine Schlange geben? Hier ist eine Seeschlange. Nein, oder? Wir lieben unsere Kinder, wir wollen ihr Bestes. Und Jesus sagt, wenn nun ihr, die ihr böse seid, im Vergleich zu ihm, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater, der in den Himmeln ist, Gutes geben denen, die ihn bitten? In der Parallelstelle in Lukas 11 sagt Jesus, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten? Oder wie viel mehr wird der Vater vom Himmel Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten? Also Leute, wenn das die Großzügigkeit unseres himmlischen Vaters ist und er uns einlädt und sagt, komm, bitte, suche, klopf an und ich werde da sein für dich, dann ist das eine große Motivation für uns zu kommen, oder? Hoffentlich. Sollte so sein, eine Motivation für uns zu beten, zu bitten, zu suchen, anzuklopfen bei ihm. Unser Gott hat sich uns zugebeugt in Jesus, uns zugewandt, wie ein Papa seinem Kind. Denk so an mich mit meiner kleinen Tochter Ella. Mich runterbeug. So auf ihre Ebene, um ihr zu begegnen, um mit ihr Beziehung zu haben. Wisst ihr, Gott hat es schon getan in Jesus zu uns. Und wenn wir hier von Bitten und Suchen und Klopfen lesen, Jesus hat uns gesucht. Er hat bei uns angeklopft. Er bittet für uns. In Römer 8 lernen wir das, dass Christus zu Rechten Gottes ist, dass er sich für uns verwendet. Er tritt für uns ein. Und Jesus sucht uns Menschen. In Lukas 19, Vers 10, der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und Jesus klopft an bei uns, wissen wir aus der Offenbarung. Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, dann werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Also wir werden Gemeinschaft haben. Wir haben eine offene Tür bei Gott. Er hat sich zu uns heruntergebeugt. Also ich muss ihm nur noch mein Herz zuwenden, mein Herz zu ihm erheben und meinen Mund aufmachen, mit ihm reden. Und dann kann fruchtbare Gemeinschaft stattfinden. Seht ihr, Gott hat den ersten Schritt schon auf dich zugemacht. Der wartet schon. Wir müssen nur mehr reagieren. Und wenn da irgendwas ist, was meine Beziehung mit Gott beeinträchtigt, dann liegt es an mir und nicht an ihm. Vielleicht, wenn du einen Lebensstil in Sünde, in Ungehorsam gegen Gott lebst, dann betrübt das den Heiligen Geist. Ja, dann kehr um. Kehr um von dem Schweinetrog. Er wartet schon auf dich wie der verlorene Vater. Der Vater von dem Verlorenen, so und so. Der Vater war nie verloren. Wir sind die verlorenen Kinder, gell? Aber er wartet schon mit offenen Armen. Und dann liegt es an mir, wenn ich nicht so den Zug habe, gerade so zu ihm hin, wenn ich geistlich faul bin oder geistlich schüchtern bin, wenn mir die Zuversicht fehlt, zu ihm zu kommen. Hier Epheser 3. In Jesus haben wir Freimütigkeit und Zugang in Zuversicht durch den Glauben an ihn. Und ich kann natürlich auch an Hebräer 4 denken, wo uns gesagt wird, dass wir in Jesus einen empathischen hohen Priester haben, einen, der uns versteht, der mitfühlen kann mit uns. Und dann heißt es im Vers 16, lasst uns nun mit Freimütigkeit, mit Zuversicht hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Also gerade dann, wenn wir es brauchen. Oft haben wir gerade da den Eindruck, oh nein, ich habe Mist gebaut, ich kann jetzt nicht einfach so mit Zuversicht zu ihm kommen, ich muss erst wieder eine Woche brav sein und dann vielleicht. Nein, gerade jetzt mit Freimut, mit Zuversicht wegen Jesus, wegen dem, was er für uns getan hat. Manchmal fühlen wir uns so, dass wir nicht kommen dürfen oder nicht kommen können, so in unserem derzeitigen Zustand. Aber das stimmt nicht. Ich möchte euch gerne eine Geschichte vorlesen. Aus dem Buch So groß ist Gott, habe ich meinen Campern vorgelesen im Camp dieses Jahr. Geschichte ist das weiße Taschentuch. Mache ich nicht oft, aber ich mache heute mal eine Lesershow. Ich lese euch heute mal eine Geschichte vor. Der Mann saß auf dem Gehsteig neben der Bushaltestelle und starrte zu Boden. Ein paar Leute musterten ihn im Vorübergehen neugierig und fragten sich, was das wohl für einer sein mochte, der Landstreicher mit den hängenden Schultern und den durchgelaufenen Schuhen. Er aber bemerkte ihre Blicke gar nicht. Er war ganz in Gedanken versunken. Hier in dieser Stadt hatte er seine Kindheit verbracht. Vor mehr als 20 Jahren war er in einem kleinen roten Ziegelhaus am Ende der nächsten Straße aufgewachsen. Ob es überhaupt noch stand? Vielleicht war es ja inzwischen abgerissen worden. Hoffentlich hatten sie wenigstens die Stiefmütterchen nicht zertrampelt. Komisch, wie gut er sich noch an die Stiefmütterchen erinnerte und an die Schaukel, die ihm sein Vater gebaut hatte und an den Gartenweg, auf dem er das Fahrradfahren gelernt hatte. Monatelang hatten die Eltern gespart, um ihm dieses Fahrrad kaufen zu können. 10 Jahre später war aus dem Fahrrad ein Motorrad geworden. Er selbst ließ sich zu Hause immer seltener blicken. Er verdiente gut und hatte eine Menge Freunde, Vater und Mutter erschienen schrecklich altmodisch und langweilig. Da war es in den Kneipen und Diskos doch lustiger. Heute erinnert er sich nicht mehr gern an diese Zeit, vor allem nicht daran, wie ihm die Schulden über den Kopf gewachsen waren und er an einem Sonntagnachmittag bei den Eltern aufgetaucht war, um sie um Geld zu bitten. Sie hatten sich so über seinen unerwarteten Besuch gefreut, dass er es nicht übers Herz gebracht hatte, sie um Geld zu bitten. Doch er wusste genau, wo sein Vater das Portemonnaie aufbewahrte, und als die Eltern dann für einen Augenblick in den Garten gingen, hat er sich einfach bedient. Seither hatte er sie nicht mehr gesehen. Er traute sich nach dem, was er getan hatte, nicht mehr nach Hause. Und die Eltern hatten jede Spur von ihm verloren. Er war ins Ausland gegangen und sie erfuhren nichts von seinem rastlosen Umherziehen und auch nichts von seinem Gefängnisaufenthalt. Doch dort in seiner Zelle hat er viel an sie gedacht. Manchmal, wenn er sich schlaflos auf seiner Pritsche herumwälzte und der Mond unheimliche Figuren auf die Zellenwand malte, wünschte er sich, wenn ich erst wieder aus diesem Loch heraus bin, möchte ich sie noch einmal sehen, wenn sie überhaupt noch leben und wenn sie mich sehen wollen. Als er die Strafe abgesessen hatte, fand er in der Großstadt eine Arbeitsstelle, aber Ruhe fand er nicht. Irgendetwas zog ihn heim, eine Sehnsucht, die sich nicht zum Schweigen bringen ließ. Auf Schritt und Tritt wurde er an das kleine rote Backsteinhaus erinnert, an das Beet mit Stiefmütterchen, an ein Kind auf einer Schaukel, an einen Jungen, der von der Schule nach Hause rannte. Er wollte nicht völlig mittellos daheim ankommen und so legte er einen großen Teil der Reise zu Fuß oder per Anhalter zurück. Er hätte schon längst da sein können, aber 30 Kilometer vor dem Ziel waren ihm plötzlich Zweifel gekommen. Was hatte er überhaupt für ein Recht, einfach bei seinen Eltern hineinzuspazieren? Würden sie ihn, dem heruntergekommenen Kerl, der er geworden war, überhaupt den Jungen erkennen, den sie geliebt hatten und der sie so schrecklich enttäuscht hatte? Er kaufte sich etwas zu essen und setzte sich unter einen Baum, wo er den Rest des Tages sitzen blieb. Der Brief, den er am Abend in einen Briefkasten einwarf, war sehr kurz, aber er hatte sich stundenlang damit abgemüht. Er endete mit den Worten: Ich weiß, es ist verrückt anzunehmen, dass ihr mich überhaupt noch einmal sehen wollt, aber entscheidet selbst. Ich werde früh am Donnerstagmorgen ans Ende unserer Straße kommen. Wenn ihr mich zu Hause haben wollt, hängt ein weißes Taschentuch ins Fenster meines alten Zimmers. Wenn ich es dort sehe, werde ich zu euch kommen. Wenn nicht, werde ich dem alten Haus noch einmal zuwinken und mich wieder davon machen. Und nun war der Donnerstagmorgen da. Der Anfang der Straße war gleich um die Ecke. Diese Straße gab es jedenfalls noch. Auf einmal hatte der Mann es nicht mehr eilig. Er setzte sich einfach auf den Gehsteig und starrte die Steine an. Ewig konnte er den Augenblick der Wahrheit natürlich nicht hinauszögern. Vielleicht waren die Eltern inzwischen ausgezogen. Wenn kein Taschentuch da war, wollte er wenigstens ein paar Erkundigungen in der Stadt einziehen, ehe er sich wieder auf den Weg machte. Er wagte gar nicht daran zu denken, was er tun sollte, wenn seine Eltern zwar noch dort wohnten, ihn aber nicht mehr sehen wollten. Mühsam und mit schmerzenden Gliedern erhob er sich. Er war steif vom Übernachten im Freien. Die Straße lag noch im Schatten. Mit unsicheren Schritten wankte er zu der alten Platane hinüber, von der aus, das wusste er, das Backsteinhaus deutlich zu sehen sein würde. Bis dahin hielt er den Blick zu Boden gesenkt. Mit fest zusammengekniffenen Augen stand er ein paar Augenblicke unter den Ästen des Baumes. Dann holte er tief Luft und wagte den Blick zum anderen Ende der Straße hinüber. Und dann stand er da und starrte und starrte. Das kleine Backsteinhaus wurde bereits von der Sonne beschienen, aber es war kein kleines rotes Backsteinhaus mehr. Es schien ganz in weiße Tücher eingehüllt zu sein. Aus allen Fenstern hingen Betttücher und Kissenbezüge, Handtücher und Tischdecken, Taschentücher und Servietten. Und aus dem Dachfenster flatterte eine große weiße Gardine quer über das ganze Dach. Rotes Backsteinhaus, das schien ein Schneehaus zu sein, das da in der Sonne glänzte. Die Eltern hatten kein Missverständnis riskieren wollen. Der Mann warf den Kopf zurück und stieß einen Freudenschrei aus. Dann rannte er über die Straße und durch die weit geöffnete Haustür direkt in sein Elternhaus hinein. Und das ist die offene Tür, die wir bei unserem himmlischen Vater haben. Manchmal haben wir so behinderte Gedanken wie dieser Mann in der Geschichte und mit Recht, weil wir sind es nicht wert, wir sind es nicht würdig. Aber die Tür des himmlischen Vaters steht immer für dich offen in Jesus. Jesus hat nicht nur ein weißes Tuch rausgehängt. Er hat dich weiß eingekleidet. Wir sind bekleidet mit der Gerechtigkeit von Jesus Christus, mit seinem perfekten, sündenlosen Leben, das er für uns gelebt hat. Und in Jesus gibt es nichts mehr Trennendes. Und wie gesagt, hat Jesus eine ähnliche Geschichte erzählt, die Geschichte vom verlorenen Sohn im Lukas-Evangelium im Kapitel 15. Der Sohn, der seinen Vater schwer beleidigt hat, der gesagt hat, gib mir jetzt dein Erbe. Auf gut Deutsch, ist mir egal, wenn du schon tot wärst, ich will Spaß haben, ich will rausziehen in die Welt. Und der Vater hat es getan und der Sohn hat das ganze Erbe verpasst. Und dann am Ende ist er bei den Schweinen gelandet, als Schweinehirte, nicht koscher für einen Juden. Und er hat sich gewünscht, von dem Schweinefutter zu fressen. Und dann hat er nachgedacht, wie dieser Mann im Gefängnis, und hat gedacht, oh, Der letzte Diener meines Vaters hat es besser als ich. Vielleicht gehe ich nach Hause und sage, Vater, ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein, aber darf ich einer von deinen Dienern sein? Und er macht sich auf den Weg nach Hause. Und der Vater, der wartet schon vor dem Haus, von Ferne sieht er seinen Sohn kommen und er läuft ihm entgegen. Das war total uncool damals für einen alten Mann, aber das war ihm egal. An diesem Punkt, er läuft seinem Sohn entgegen und schließt ihn in die Arme. Und er sagt sein Sätzchen, was er sich so überlegt hat. Ich bin nicht wert, dein Sohn zu sein. Lass mich dein Diener sein. Und der Vater will gar nichts davon wissen. Steckt ihm einen neuen Ring an den Finger. Lässt eine Party feiern. Mein Sohn ist zu Hause. Wenn du so ein verlorener Sohn oder eine verlorene Tochter bist. Wenn du so Gedanken hast, dass Gott dich nicht annehmen wird. Das ist eine Lüge. Dein Papa wartet schon mit offenen Armen auf dich. Also komm mit Zuversicht. Komm mit Zuversicht zu deinem himmlischen Vater im Gebet. Ich glaube, das ist die erste, die wichtigste Absicht, die wichtigste Anwendung von diesem Abschnitt hier für uns. Wenn wir diese Einladung des Vaters lesen, der sagt, bittet, kommt, sucht, klopft an. Und es wird euch gegeben werden, ihr werdet finden. Es wird euch geöffnet. Das Erste, was da mit uns passieren sollte, ist, dass wir zu unserem Papa laufen. Wie ist dein Gebetsleben gerade? Lebst du in bewusster Gemeinschaft mit Gott jeden Tag? Oder ist es ein bisschen eingeschlafen? Betest du überhaupt? Lass dich von dieser Einladung Gottes inspirieren, ihn wieder ganz neu zu suchen, wieder neu weiter anzuklopfen, beständig zu bitten. Er wird sich von dir finden lassen. Er wird die Tür öffnen und er wird da sein für dich. Er wird dir geben, wenn du bittest, versprochen. Also komm mit Erwartung. Lass uns mit Erwartung kommen, wenn wir beten. Der Vater freut sich, sich mit dir zu treffen. Und auf dieser einen Seite, auf dieser Beziehungsebene ist Gebet was total Simples, was total Einfaches. Gebet ist eine Beziehung, darauf kommt es an. Also komm und red mit ihm, hab Gemeinschaft, so wie dir der Schnabel gewachsen ist. Ich meine, wenn du anfängst, eine Beziehung zu lange zu analysieren, dann killst du sie vielleicht. Das kann auch mit Gebetsbeziehungen passieren, mit Gebet. Dass wir so lange analysieren, dass wir gar nicht mehr beten. Also folg einfach dieser Einladung und sei das Kind in den Armen deines Papas. Auf der anderen Seite, theologisch, intellektuell betrachtet, wird Gebet wahrscheinlich immer so ein Stück weit ein Mysterium bleiben. Ich kann das nicht total verstehen, wie das zusammenwirkt. Gottes Souveränität auf der einen Seite und mein Gebet auf der anderen Seite, wie das zusammenwirkt. Es gibt diejenigen, die sagen, Gott ist total souverän, Gott tut das, was er will, völlig unabhängig von uns. Gott ist souverän, alles ist vorbestimmt, es ist eigentlich egal, ob wir beten oder nicht. Da würde ich sagen, erstens, die Beziehung ist nicht egal, ganz unabhängig, wie Gott seine Souveränität auslebt. Es ist wichtig, es ist spannend, es ist schön, dass ich Beziehung mit ihm habe. Erste Ziel von Gebet ist nicht, was zu bekommen, sondern ist, mit jemandem Gemeinschaft zu haben, mit unserem Schöpfer. Und das ist noch viel wertvoller. Aber zweitens sagt Gott uns hier, bittet und es wird euch gegeben werden. Das impliziert schon, wenn wir nicht bitten, dann wird uns vielleicht manches nicht gegeben werden. Jakobus sagt uns das auch im Jakobusbrief Kapitel 4. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Mit einer falschen Motivation, mit einem selbstsüchtigen Herzen. Also es ist klar, denke ich aus Gottes Wort, dass Gott mit uns zusammenarbeiten will. Nicht, weil er uns braucht, weil er uns teilhaben will an seinem Werk. Und es scheint so, wenn wir diese Verse lesen, dass es Dinge gibt, die nicht geschehen werden, wenn wir nicht mit dem Papa zusammenarbeiten, wenn wir nicht bitten. Dinge, die wir nicht bekommen, weil wir nicht bitten. Das sagt uns Jakobus, oder? Auf der anderen Seite, andere Extrem, gehen Leute zu weit auf die andere Seite und sagen, Gott tut überhaupt nichts, außer durch Gebet. So, Gott kann nichts tun, wenn wir nicht beten. Das ist natürlich auch Quatsch. Hey, Gott ist der allmächtige, souveräne Gott. Er kann alles tun, was er will. Völlig unabhängig von uns, ganz alleine. Also wenn wir nur an die Schöpfung denken zum Beispiel, da war noch keiner von uns da, hat er ganz allein gemacht. Gott sprach und es wurde. Eine andere Ausprägung dieses Denken verdreht die Rollen, setzt den Menschen an Gottes Stelle und Gott an die Stelle des Menschen. Machen sich die Menschen selbst wichtig und geben sich selbst mehr Einfluss, als es wahr und richtig ist. Leute, die sagen, du kleiner Mensch, du kannst Dinge in Existenz sprechen. Du darfst von Gott verlangen, was du willst. Und wenn du es nur richtig proklamierst, dann muss er dir das geben, was du willst, wenn du die richtige Formel verwendest. Im Namen Jesu. Mein Cadillac, meine Villa, mein Boot, meine Yacht, was immer. Im Namen Jesu, wenn ich die richtige Formel reinschmeiße, dann muss Gott mir das geben, was ich will. Und diese Leute machen Gott zu ihrem Automaten. Und die zitieren manchmal diese Stelle. Nee, nee. Er ist Gott und wir sind seine Diener. Nicht umgekehrt. Und denkt dran, Jakobus hat auch gesagt, ihr empfangt nicht, weil ihr übel bittet. Also wenn ihr aus Habsucht bittet, in diesem Sinn. Also Kontext. Kontext ist immer wichtig. Kontext ist erstmal zu fragen, zu wem spricht denn Jesus hier? Wem gibt Jesus diese weite Einladung? Bittet und es wird euch gegeben werden, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch aufgetan werden. Zu wem spricht er hier? Spricht zu seinen Jüngern. Zu denen, die sich entschieden haben, ihm nachzufolgen. Er spricht zu Gottes Kindern, zu denen, die ihn zu der Leidenschaft ihres Lebens gemacht haben, die beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Erinnert euch, im Lukas-Evangelium hat Jesus gesagt, wie viel mehr wird der Vater den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Also er geht davon aus, dass wir um geistliche Dinge bitten. Er spricht hier zu geistlich gesinnten Menschen, nicht zu habsüchtigen, selbstsüchtigen Egoisten. Also es ist hier kein Freibrief für alle Selbstsüchtigen oder so eine Bedienungsanleitung für den Automaten Jesus. Das ist ein total falsches Gottesbild. Aber es ist eine sehr weite Einladung, eine sehr weite Verheißung für Gottes Kinder. Und seht hier, er ist ein guter Vater. Er wird Gutes geben denen, die ihn bitten. Also sagt er auch hier nicht, Gott gibt uns nicht immer alles, worum wir bitten. Weil nicht alles ist immer gut. Wenn Gott mir immer alles gegeben hätte, dann wäre ich schon 10-mal verheiratet und total unglücklich mit der Falschen. Es ist gut manchmal, wenn man zurückschaut, sagt man, oh Vater, vielen Dank, dass es nicht geklappt hat mit der, weil... So, ne? Tun wir mit unseren Kindern auch nicht. Wenn dein Kind, dein Kleinkind dich um eine Rasierklinge bittet, dann wirst du sagen, ich glaube nicht. Es wäre nicht gut für dich. Und so ist auch unser Vater. Gott, unser liebender Vater, gibt uns nur das, was gut ist für uns. Und das ist okay für mich. Ich finde das sogar ziemlich cool. Denn darin habe ich Frieden, darin kann ich ruhen. Ich weiß, mein Vater wird für mich da sein. Er wird für mich sorgen, er wird mir Gutes geben, das ist sein Herz. Also, bitte ich und suche ich und klopfe ich an. Und wenn ich mal für was bitte, was er mir nicht gibt, dann darf ich wissen, das wäre nicht gut für mich und kann ruhen da drin. Bitte nehmt euch diesen Vers 7 heute hier mit nach Hause und sinnt da weiter drüber nach. Lernt ihn auswendig. Vor allem lebt ihn aus. Denkt euch nicht, oh, das war heute eine interessante Predigt und jetzt habe ich Hunger, was gibt's zu essen und das war's. Lebt in diesem Vers. Gott sagt, bittet, sucht, klopft an und ihr werdet empfangen. Ihr werdet finden, es wird euch aufgetan werden. Lebt in diesem Vers nächste Woche und dann nächste Woche können wir Zeugnisse hören, was Gott getan hat. Lasst uns mit Erwartung, lasst uns mit Glauben in diese Woche gehen und mit Gott leben. Wir nehmen den nächsten Vers noch mit. Nachdem wir mit Gott gesprochen haben, gebetet haben, gesucht haben, angeklopft haben und Gutes empfangen haben, spricht er zu uns über unseren Nächsten. Das hängt immer zusammen bei Gott, ne? Gott und der Nächste. Wir können nicht Gemeinschaft mit Gott haben und dabei selbstsüchtige Egoisten bleiben. Das ist ein Plan für uns. Das ist auch so eine Art erste Zusammenfassung von Jesu moralischer Lehre in der Bergpredigt. Sehr ähnlich eigentlich der Zusammenfassung des Gesetzes, die Jesus an einer anderen Stelle gegeben hat, in Matthäus 22, wo er gesagt hat, im Prinzip, du sollst Gott mit allem lieben, was du bist und hast und deine Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten, also das ganze Alte Testament. Paulus in Römer 13, Verse 8 und 9 hat geschrieben, seid niemand irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn dass du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehen, du sollst nicht begehren. Und wenn es irgendein anderes Gebot gibt, ist in diesem Wort zusammengefasst, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und so sagt Jesus hier nun im Vers 12, alles nun, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Denn darin besteht das Gesetz und die Propheten. Also er sagt uns im Prinzip dasselbe, was er schon an einer anderen Stelle gesagt hat. Was wir hier sehen, ist, dass Liebe praktisch ist, oder? Seht ihr das Wort tut? Das tut ihr ihnen auch. Also wir können nicht nur theoretisch lieben. Dann betrügen wir uns selbst. Manchmal wird es die goldene Regel genannt, was Jesus hier gesagt hat. Jesus hat es nicht erfunden, das haben unter anderem Rabbis schon gelehrt vor ihm, ich glaube Aristoteles auch. Aber die haben es alle im Negativ formuliert, so wie wir es in der Regel kennen. Was du nicht willst, was man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Ne? Jesus formuliert es positiv, das ist das Neue. Was du willst, was man dir tut, das füge auch allen anderen zu. Liebe erfordert nicht nur, dass wir das Böse nicht tun, sondern es erfordert auch, dass wir aktiv Gutes tun. Und das ist natürlich viel herausfordernder, was Jesus hier gesagt hat. Aber wir müssen es ja nicht aus eigener Kraft tun. Er hat uns ja verheißen, mit uns zu sein. Und er hat uns gerade gesagt, bittet und ihr werdet empfangen. Sucht und ihr werdet finden, klopft an. Und es wird euch aufgetan werden. Also dürfen wir suchen und anklopfen, auch um Liebe und um Kraft, um Geduld, um Weisheit. Es ist eigentlich wirklich einfach, richtige, gute Entscheidungen zu treffen. Wirklich einfach, richtig zu leben. Wenn wir uns so diese einfachen Fragen stellen. Erstens, was würde Jesus tun? Wie diese Bändchen, die manche haben. WWJD, was würde Jesus tun? Und zweitens, wenn wir uns einfach fragen, was würde ich gerne getan bekommen? Okay, dann tu's. Und lass uns das doch praktisch machen. Lass uns zum Abschluss diese beiden Abschnitte verbinden. Frag dich mal kurz, was hätte ich gerne? Was wünsche ich mir? Ihr dürft doch gerne geistlich denken dabei. Frag dich, was hätte ich gerne? Und dann lass uns doch heute so abschließen, dass du damit zu deinem himmlischen Vater kommst, mit dem, was du am Herzen hast, und bitte dafür für die zwei Geschwister, die neben dir sitzen, okay? Nicht nur für dich selbst, sondern für die, die neben dir sitzen. Und dann geh diese Woche so durch den Tag und bete nicht nur dafür, sondern tu es auch für den anderen. Dann werden wir ein helles Licht sein, diese Woche. Hat Jesus gesagt in der Bergpredigt, auch Matthäus 5, so soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und den Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Goldene Regel ist nicht ein Weg der Selbsterlösung, sondern ist ein Weg der Gottesverherrlichung. Nicht ein Weg, damit wir uns den Himmel verdienen können, das hat schon Jesus für uns getan. Nee, es ist der Weg, um ein Stück Himmel auf diese Erde zu bringen. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Also lass uns so abschließen, okay? Lass uns in Stille beten. Für die, die neben euch sitzen. Okay? Und dann bete ich zum Abschluss. Und dann singen wir noch ein Lied. Und dann sehe ich schon, hat die Michel uns wunderbar versorgt wieder. Aber ich will euch nicht vom Gebet ablenken. Lass uns eine Minute still sein und im Herzen mit ihm reden. Lieber Vater, so wollen wir dir Danke sagen, dass du so ein weites, großzügiges, freigebiges Herz uns gegenüber hast. Und danke, dass du uns einlädst, zu kommen, zu suchen, zu klopfen, zu bitten. Gib uns ein ganz neues Herz, das zu tun, diese Woche. Mit Erwartung. Und Vater, das wünsche ich mir für uns alle, dass du dich uns mehr offenbarst, dass wir dich tiefer kennenlernen dürfen. Und das will ich zu meinem Gebet machen für uns alle heute Morgen. Und segne uns damit, begleite uns mit deinem Segen, mit dem Segen deiner spürbaren Gegenwart in diese Woche. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen.